Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Charles Taylor wird wegen Kriegsverbrechen in Sierra Leone verurteilt.
The trial chamber finds beyond reasonable doubt that the accused is criminally responsible for aiding.
Was so nüchtern daherkommt, ist ein historisches Urteil zu einem der grauenhaftesten Blutbäder Afrikas. Wir besuchen die Opfer und fragen, was das Urteil für die Bevölkerung in Sierra Leone bedeutet. Dann Victor und Julia, der Titel eines politischen Dramas, das die Ukraine immer mehr isoliert. Und Leser und ihre Kommentare, was bringen die?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir stellen uns diese Frage auch immer wieder. Wir können uns direkt ja nichts davon kaufen. Vielleicht den ein oder anderen mehr Klick.
Meint der Chef von blick.ch. Wenn's nur das wäre, die Online-Kommentare ihrer Leser könnten Medien vor Gericht bringen. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Charles Taylor ist mitschuldig an den Gräueltaten, die in Sierra Leone in den 90er Jahren von Rebellen verübt wurden. Dieses Urteil haben die Richter des Sierra Leone-Tribunals heute in Den Haag gefällt. Elsbeth Gucker.
Der Bürgerkrieg in Sierra Leone war einer der blutigsten Konflikte in Afrika. Die Verbrechen, die diese Rebellen an der Zivilbevölkerung begangen haben, gehören zum grausamsten überhaupt. Richard Lusig, der Vorsitzende Richter des Sierra Leone-Tribunals, der heute den 2,5 Stunden dauernden Schuldspruch vorlas, zählte eine endlose Kette von Gräueltaten auf.
During Operation No Living Thing, a civilian was killed in full public view. And then his body was disemboweled and his intestines stretched across the road to make a checkpoint.
Eine Operation nannten die Rebellenführer No Living Things, nichts Lebendiges mehr. Dabei sei ein Zivilist in aller Öffentlichkeit getötet worden, seine Eingeweide aus dem Körper geholt und zur Abschreckung auf der Straße ausgebreitet worden, so der Richter. Öffentliche Enthauptungen, Amputationen, Vergewaltigungen, Einsatz von Kindersoldaten, dies alles hätten die Rebellen mit dem einzigen Ziel getan, um die Bevölkerung in Sierra Leone zu terrorisieren. Taylor war zwischen 1997 und 2003 Präsident im Nachbarland Liberia. Von dort aus unterstützte er die Rebellen tatkräftig. Er versorgte sie mit Waffen und Munition und er stellte ihnen ein Trainingscamp in seinem Land in Liberia zur Verfügung. Seine Dienste ließ er sich mit Diamanten vergüten. Dennoch habe die Anklage nicht beweisen können, dass Taylor damit auch das Kommando über die Milizen in Sierra Leone gehabt habe, führte der Richter aus.
The evidence did not establish that the IUF were under the superior authority of the accused or the NPFL chain of command.
Trotzdem sprachen die Richter Charles Taylor heute in allen 11 Punkten für mitschuldig. Durch seinen engen Kontakt mit den Rebellenchefs habe er von den Verbrechen gewusst, aber nichts dagegen getan, sagte der Richter. Die Höhe der Haftstrafe will das Richtergremium am 30. Mai bekannt geben. Der Schuldspruch wurde weltweit mit großer Zustimmung aufgenommen. Es ist seit den Nürnberger Prozessen von 1946 das erste Mal, dass ein ehemaliges Staatsoberhaupt von einem internationalen Strafgericht schuldig gesprochen wurde. Er zeige, dass es heute keine Straflosigkeit mehr gebe, sagte eine Vertreterin von Human Rights Watch. Und der UNO-Menschenrechtskommissar sprach von einem Meilenstein.
Wir besuchen die Opfer von Charles Taylor in Sierra Leone und wir fragen, was das Urteil für das Land bedeutet. Hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Das Gebäudeprogramm des Bundes, das Hausbesitzer bei der Sanierung ihrer Häuser unterstützt, ist weiterhin sehr gefragt. Im letzten Jahr wurden erneut mehr Gelder für die energietechnische Sanierung zugesagt, als durch die CO2-Abgabe zur Verfügung steht. Deshalb muss der Bund nun die Förderregeln anpassen. So fördert er beispielsweise nur noch Fenstersanierungen, bei denen gleichzeitig auch Dach und Fassade isoliert werden. Die Atomfachleute der EU haben ihren Bericht zur Schweiz veröffentlicht. Sie kommen zum Schluss, die Schweizer Atomkraftwerke erfüllen die internationalen Sicherheitsanforderungen und das in allen Bereichen. Im Rahmen des europäischen Stresstests hätten die AKWs hohe Sicherheitsmaschen gezeigt und starke Robustheit. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Schweizer Kernkraftwerke über Jahre nachgerüstet worden seien. Die Experten weisen zudem darauf hin, dass die Schweizer Behörden die Gefahr extremer Wetterbedingungen anerkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hätten. Gegen die Verantwortlichen der Investmentfirma ASE Investment im aargauischen Frick läuft ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung und weiteren Vermögensdelikten. Eine Person sitzt in Untersuchungshaft, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigt. Medien berichten, dass über 500 Anleger um ihr Geld bangen. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat den Verantwortlichen des Unternehmens untersagt, weitere Geschäftshandlungen vorzunehmen. Die Bevölkerung in der Schweiz hat auch im letzten Jahr wieder zugenommen, um rund 80.000 Personen. Damit hat die Schweiz nun fast 8 Millionen Einwohner, wie das Bundesamt für Statistik schätzt. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die dauernd in der Schweiz wohnen, betrug Ende Jahr 1,8 Millionen. Das sind 23% der Gesamtbevölkerung. Die Waadtländer Regierung hat den Sozialdemokraten Pierre-Yves Maillard zum Regierungspräsidenten ernannt. Bisher war der Freisinnige Pascal Prulis Präsident, da die Waadtländer Regierung bis zu den Wahlen bürgerlich dominiert war. Die neue rot-grüne Mehrheit hat nun also auch das Amt des Regierungspräsidenten übernommen. Die Schweiz will auch künftig selber darüber entscheiden, wann sie die Grenzen vorübergehend wieder kontrolliert. Das sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga anlässlich eines Treffens mit den EU-Innenministern in Luxemburg. Die EU-Kommission schlägt vor, dass es künftig eine Bewilligung der EU braucht, wenn ein Staat die Grenzen länger als 5 Tage kontrollieren will. Das deutsche Parlament, der Bundestag, hat sich mit dem Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz beschäftigt. Finanzminister Wolfgang Schäuble verteidigte das Abkommen. Die Schweiz habe in Sachen unversteuerter Vermögen einen großen Schritt getan. Für die SPD geht das Steuerabkommen mit der Schweiz zu wenig weit. Elementare Fragen der Steuergerechtigkeit und Steuermoral würden weiterhin ignoriert. Entscheide sind heute keine gefallen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, spricht sich dafür aus, die Rettung von Banken auf europäischer Ebene zu organisieren. Die Schaffung eines europäischen Auffangsystems sei dringend. Auch solle die Bankenaufsicht europäisiert werden. Draghis Stellvertreter erklärte, 36 große Banken seien systemrelevant. Für sie sollte ein Auffangfonds gebildet werden. In Ägypten hat die Wahlkommission die definitive Liste der Kandidaten für die Präsidentenwahl veröffentlicht. Unter den 13 zugelassenen Kandidaten befindet sich auch Ahmed Shafik, der letzte Ministerpräsident unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak. Vor 2 Tagen war Shafik die Kandidatur noch verwirrt worden. Der erste Wahlgang findet am 23. und 24. Mai statt. Soweit die Meldungen, hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.122 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.151 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,18 gehandelt und der Dollar zu 90 Rappen 84. Das Wetter. Morgen bleibt es im Norden oft sonnig und warm. In der West- und Nordwestschweiz ziehen Wolkenfelder vorüber. Und auch im Süden wird es morgen ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 23 bis 26 Grad.
Sie hören euch jederzeit auf DRS1 und DRS4 News. Das Urteil über das Unfassbare, wie Opfer von Charles Taylor heute leben und wieso der Prozess in Den Haag Studenten in Sierra Leone in die Politik treibt. Dann ein politisches Derby. Das kommt noch bei der staatlich geförderten Gebäudesanierung. Dem Bund fehlt nämlich die Hälfte des Fördergelds. Gelbe Karten von allen Seiten, die kassiert Präsident Janukowitsch wenige Wochen vor der EM in der Ukraine.
Es ist eine Art von politischer Ignoranz oder sogar politischer Dummheit, dass es so weit gekommen ist,
sagt der Korrespondent in Kiew dazu. Einen Spielerwechsel in der Regierung, den wünschen sich griechische Studentinnen bei den Wahlen nächste Woche. Sprachliche Fouls, die sind häufig, wenn Leser online kommentieren. Medien müssen sie da zurückpfeifen. Und Engel für alle.
Moslems, wo man ja weiss, dass sie keine lebendige Hoffnung haben, dass sie einfach hoffen, Allah sei ihnen gnädig und wir haben ihnen etwas Besseres anzubieten.
Besuch bei den Missionaren der Evangelikalen Gemeinde für Christus. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Die Gräueltaten im westafrikanischen Sierra Leone während des Bürgerkriegs zwischen 1991 und 2002 gehören zu den schlimmsten im letzten Jahrhundert. Einer der Hauptverantwortlichen dafür ist der heute in Den Haag verurteilte Charles Taylor. AD-Korrespondent Alexander Göbel hat die Opfer des Diktators besucht.
Tommy steht auf einem Acker im Osten von Sierra Leone. Er pflanzt Süßkartoffeln. Mit seinen Krücken versinkt er im sandigen Boden. Die Rebellen haben mich erwischt. Wir rannten um unser Leben. Ein paar meiner Freunde wurden erschossen. Mich haben sie gefangen genommen. Ich wollte nicht als Soldat für sie kämpfen. Ich wollte zur Schule gehen. Da haben sie mir mit einer Machete mein rechtes Bein abgeschnitten. Das war vor 10 Jahren. Tommy ist heute Mitte 20 und hat den Bürgerkrieg überlebt. Er arbeitet auf einer Plantage mit rund 80 Männern und Frauen seines Dorfes. Allen fehlen Arme, Hände oder Beine. Alle sind sie Opfer der Rebellen, die Anfang der 90er Jahre Jagd auf Diamanten machten und auf Hunderttausende Menschen. Der Krieg in Sierra Leone beginnt 1991. Verbündete von Liberias damaligem Präsidenten Charles Taylor greifen Dörfer im Grenzgebiet zwischen Liberia und Sierra Leone an. Taylor braucht Geld für seinen eigenen Krieg im Nachbarland. Es ist die Stunde der Revolutionary United Front. Die Rebellen wollen die sierra leonische Regierung loswerden und brauchen Waffen. Taylor kann sie liefern, hat beste Verbindungen zu Waffenhändlern aus der ehemaligen Sowjetunion und schielt dabei auf die Diamantenminen im Osten von Sierra Leone. Allein der Angriff der Rebellen auf die Hauptstadt Freetown am 6. Januar 1999 fordert mehr als 40.000 Tote. Jabati Mambu ist zu dieser Zeit 15 Jahre alt. Sein Leben ändert sich um 7.45 Uhr abends. Die Soldaten haben alle Jungs aus dem Haus gezerrt und in einer Reihe aufgestellt. Ich war der Erste. Sie befahlen mir, meine rechte Hand auf den Boden zu legen. Dann kam einer mit einer Axt und schlug meine Hand ab. Einfach so. Erst 2002 hat das Grauen ein Ende. Die Vereinten Nationen schicken die bis dahin größte Blauhelmtruppe. 10 Jahre später blickt John Abu Pao nachdenklich vom Campus des Furabay College hinunter in die Bucht von Freetown. Durch den Krieg, sagt der Student, sei Sierra Leone beinahe zerbrochen. Du kannst die Spuren des Krieges noch heute sehen. Die sichtbarsten Opfer sind die Amputees. Aber da sind auch die vergewaltigten Frauen oder die Kindersoldaten. Es ist gut, dass Mr. Taylor dafür verantwortlich gemacht wird, damit hier endlich Versöhnung beginnen kann. Hier sind unvorstellbare Dinge geschehen und ich bin Zeuge. Und das sind die Dinge, die ich wusste,
die während des Krieges passierten. Versöhnung erhofft sich also dieser Student nach dem Urteil gegen Charles Taylor. Was der Prozess für die Bevölkerung von Sierra Leone bedeutet, hat Marlies Glasius untersucht. Die niederländische Professorin für internationale Beziehungen reiste dazu in den letzten Jahren mehrmals nach Sierra Leone. Elsbeth Gucker hat Glasius getroffen.
Die Bevölkerung in Sierra Leone war gut informiert über den Prozess gegen Charles Taylor, obwohl er im fernen Den Haag stattgefunden hat. Nicht nur übers Radio, es habe sogar DVDs über den Prozess auf dem Marktplatz zu kaufen gegeben, erzählt Marlies Glasius.
Veel van die mensen hebben toch veel van het proces gevolgd. Heel veel via de radio. Maar het bleek ook bijvoorbeeld dat er DVDs met highlights van het proces op de markt te koop waren.
Als Professorin für internationale Beziehungen an der Freien Universität von Amsterdam hat sich Glasius auf die kriegsversehrte Zivilbevölkerung spezialisiert. Sie war auch oft auf dem Balkan, wo die Menschen ganz anders auf das Haager Kriegsverbrechertribunal reagierten. Viel Öffentlichkeitsarbeit habe es auf dem Balkan anfänglich nicht gegeben, ganz im Gegensatz zu Sierra Leone.
Da ist in Sierra Leone heel veel hele goede outreach gedaan, waaronder inderdaad strips en heel veel manieren om dingen over te brengen, toneelstukjes aan mensen inderdaad die niet kunnen lezen en schrijven.
Met comicstrips en theaterstukken voor die vielen analfabeten hätten die unterschiedlichsten Organisationen in Sierra Leone die Bevölkerung über den Prozess gegen Taylor aufgeklärt. Und weil die Menschen in Sierra Leone teilweise sogar sehr gut informiert waren, konnten sie sich eine Meinung bilden, zum Beispiel ob das Verfahren fair war oder unfair, wie das Taylors Anwalt behauptet hatte. Marlies Glasius erinnert sich an einen ehemaligen Leibwächter Taylors, der sich über dessen Verhaftung geärgert hatte, jetzt aber zugebe, sein ehemaliger Chef habe einen ehrlichen Prozess bekommen.
Die sei op dit moment, ik was razend toen ik gearresteerd werd, Maar als ik er nu op terugkijk, vind ik dat hij een eerlijk proces heeft gehad.
Ob die ganze Öffentlichkeitsarbeit in Sierra Leone zu einer Aussöhnung führt, weiß Marlies Glasius nicht, denn die Zeit sei ein Hauptfaktor. Aber die Professorin hat zumindest erste hoffnungsvolle Anzeichen festgestellt. Sie erzählt von Gesprächen mit vielen Jugend- und Studentenführern, jungen Menschen Mitte 20, die erst jetzt studieren können, weil sie während des Bürgerkriegs in Nachbarländer flüchten mussten.
Das sind alles sehr schlimme, sehr ambitiöse Jungs, die eigentlich sagen, was ich meinen niederländischen Studenten beinahe nooit höre sagen, nämlich ich will Politiker werden.
Und von diesen jungen Menschen höre sie, was ihren Studenten in den Niederlanden nur ganz selten über die Lippen komme, nämlich, ich will Politiker werden. Und die Studierenden in Sierra Leone hätten eingesehen, dass Gewalt keine Option sei, um an die Macht zu kommen.
Diese Jungs sagen sehr deutlich, wir als junge Menschen mit...
Früher oder später müsse man für seine Taten Rechenschaft ablegen, das habe der Taylor-Prozess gezeigt. Das Fazit der jungen Studenten in Sierra Leone gehöre zum Positivsten, was sie bei ihren Untersuchungen in diesem ehemaligen Bürgerkriegsland erfahren habe, sagt Marlies Glasius.
Das finde ich eigentlich das meiste Positive, das ich gesehen habe, das daraus ist gekommen.
Die niederländische Professorin Marlies Glasius im Beitrag von Elsbeth Gucker. Um den Ausstieg aus der Atomenergie zu schaffen, möchte Energieministerin Doris Leuthard in Zukunft mehr Geld für Gebäudesanierungen ausgeben. Von 600 Millionen Franken Fördergeld jedes Jahr spricht sie, dreimal so viel wie heute. Das ist aber nur sehr schwer umzusetzen. Bei der Hälfte des Geldes ist nämlich noch unklar, woher es kommen soll. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Bei der Sanierung von Gebäuden müsse man ansetzen, wenn der Atomausstieg gelingen solle, verkündete Energieministerin Doris Leuthard vor wenigen Tagen.
Hier haben wir klar das größte Potenzial an Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs.
Deshalb hätten Bundesrat und Kantone vor, das sogenannte Gebäudeprogramm zu verstärken. Von heute 200 auf künftig 600 Millionen Franken, erklärte Leuthard und behauptete,
die Kantone haben hier vor allem mit uns zusammen diese Massnahmen konzipiert.
Bloß der Präsident der kantonalen Konferenz der Energiedirektoren, der Freiburger Regierungsrat Beat von Landen, weiß nichts davon.
Ich war etwas erstaunt, als ich diese Zahl gehört hatte.
Denn 600 Millionen, das ist vorsichtig ausgedrückt eine gewaltige Herausforderung. Heute stammen die Gelder für Gebäudesanierungen aus dem Topf der CO2-Abgabe. Das CO2-Gesetz, vom Parlament eben erst gerade revidiert, erlaubt ab nächstem Jahr höchstens 300 Millionen für Maßnahmen an Gebäuden. Konsequenz, mit dem geltenden Gesetz ist das 600-Millionen-Ziel illusorisch, wie Daniel Büchel, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, bestätigt.
Mit der bestehenden Regelung erreicht man es nicht, außer man findet Sponsoren auf anderer Seite, die bereit wären, massiv mehr Geld einzuschießen. Aber das erwarte ich nicht als realistisch.
Wer also soll bezahlen? Vielleicht die Kantone? Der Präsident der Energiedirektoren von Landen winkt vorsorglich schon mal ab. Schon heute würden die Kantone 150 Millionen jedes Jahr für Gebäudesanierungen aufwerfen. Viel mehr sei da nicht möglich.
Die Kantone sind nicht unbedingt alle auf Rosen gebettet finanziell.
Also die CO2-Abgabe heraufsetzen, das würde eine Änderung des CO2-Gesetzes bedingen, das eben erst geändert worden ist. Also eine Revision der Revision. FDP-Ständerat Pankratz Freitag, Präsident des Steuerungsausschusses des Gebäudeprogramms, sieht schwarz.
Im wirtschaftlichen Umfeld unter dem Titel Frankenstärke sind natürlich sämtliche Abgabenerhöhungen in diesem Land im Moment einfach nicht ganz trivial.
Denn um auf 600 Millionen Franken zu kommen, müssten die heutigen Abgaben mehr als verdoppelt werden. Eine erhebliche Zusatzbelastung für die Industrie. Und auch die Mieten würden massiv ansteigen, denn die CO2-Abgabe wird auf Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas erhoben. Also letzter Versuch. Wie wäre es, wenn man die ganzen Einnahmen aus der CO2-Abgabe für Gebäudesanierungen einsetzen würde, statt nur einen Drittel, wie es das Gesetz heute vorsieht? Geht auch nicht, erklärt Daniel Büchel vom Bundesamt für Energie.
Wenn da mehr als ein Drittel genommen würde, dann würden wir die Verfassung ritzen und dann bräuchten wir neue Kompetenzen in der Verfassung.
Das Gleiche gilt übrigens für eine Lösung mit einer ganz neuen Steuer, zum Beispiel einer zusätzlichen Gebäudeabgabe. Auch das erlaubt die geltende Bundesverfassung nicht. Ständerat Freitag muss feststellen,
da ist noch vieles offen und vage.
Das sei die Krux der ganzen Sache, ergänzt Energiedirektor von Landen, ob man das alles überhaupt volkswirtschaftlich erträglich ausgestalten könne.
Da werden wir noch einige auch politische Diskussionen führen müssen, ob das wirklich in diese Richtung gehen kann oder ob wir etwas bescheidener sein müssen mit unseren Zielsetzungen.
Bloß mit bescheidenen Zielsetzungen wird man den Atomausstieg kaum bewältigen können.
Philipp Bockhardt. Strenggläubige Schweizer Missionare, die in Afrika in Armut leben und versuchen, Andersgläubige zu bekehren. Das klingt wie aus einer anderen Zeit. Ist es aber nicht. Das hat der Fall der in Mali entführten und inzwischen wieder freigelassenen Baslerin gezeigt. In Schweizer Freikirchen ist der Missionsdrang nach wie vor groß und treibt ihre Missionare hinaus in gefährliche Regionen. Toni Koller war zu Besuch bei der Evangelikalen Gemeinde für Christus.
Eine Häusergruppe im Grünen, an den Fassaden fromme Sprüche in altdeutscher Schrift, Seminargebäude, Bibelschule, Bürohaus. Das Hauptquartier der Gemeinde für Christus liegt in Herbligen am Eingang zum Emmental, wo die Freikirche vor über 100 Jahren entstand. Von hier aus koordiniert Daniel Gutmann das Wirken seiner Missionare, 37 Ehepaare und 20 Ledige seien es zurzeit.
Also ist ganz klar der Missionsauftrag, wo Jesus uns gibt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Evangelischer Brüderverein hieß die Gemeinde für Christus noch bis vor kurzem, bekannt für rigide Kleider- und Frisurenvorschriften für die Frauen. Solchem Puritanismus hat die Gemeinde mittlerweile abgeschworen, aber bibelfest ist ihr Bekenntnis nach wie vor.
Dass einfach grundsätzlich jemand sich ja, bekehrt und sein Leben ordnet und ändert und nicht einfach nur irgendeinen Deckmantel drüber tut.
Auch Daniel Gutmann selber hat die fundamentalistische Botschaft 23 Jahre lang hinausgetragen, bis auf die andere Seite der Erdkugel.
Ich habe als junger Bursch einen Ruf für die Aufgabe. Ich habe nie Befriedigung in meinem Mechanikerberuf, auch wenn ich gut verdient habe. Ich bin 1977 ausgereist nach Neuguinea. Und ich muss sagen, als ich nachher im Land war, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich dort, wo Gott mich haben will.
Papua-Neuguinea ist seit den 50er Jahren das Hauptmissionsgebiet der Gemeinde für Christus. Eine Erfolgsgeschichte.
Die Gemeinde in Neuguinea ist es x-faches grösser als die Gemeinde hier in der Schweiz, mit ca. 200 einheimischen Pastoren. Ich weiss nicht, ob man das unseren Erfolg darf nennen darf. Es ist das Wirken vom Geist Gottes.
In neuerer Zeit scheint es, als lenke Gott die Hinwendung seiner Missionare vermehrt auf die muslimische Welt. Auszug aus einer Evangelistenansprache am Gemeindekongress 2011.
Nur ein Beispiel, im Islam gilt dieses Inshallah, das heißt, wenn Allah will, aber niemand kennt sein Wesen. Da gibt es keine letzten Gewissheiten. Hier an diesem Punkt unterscheidet sich das Evangelium messerscharf gegenüber allen Religionen. Der Apostel Paulus jubelt durch all seine Briefe hindurch und sagt immer wieder, ich bin gewiss.
Daniel Gutmann bestätigt die Worte des charismatischen Predigers. Wunschadressaten seiner Mission sind
zuerst sicher die Gläubigen, Moslems, wo man ja weiss, dass sie keine lebendige Hoffnung haben, dass sie einfach hoffen, Allah sei ihnen gnädig und wir haben ihnen etwas Besseres anzubieten.
Den ersten erfolglosen Missionsversuch in einem Land mit muslimischer Bevölkerung startete die Gemeinde in Indonesien.
Wo wir leider die Leute wieder müssen zurückziehen. Unsere Familie ist ausgewiesen worden mit dem ganzen Team.
Dafür wirkt ein Missionsehepaar aus der Schweiz jetzt in Afrika, nämlich im islamischen Norden von Ghana.
Dort ist man jetzt dran, die biblische Geschichte in ihrer Sprache aufzunehmen, dass sie es nachher hören. Sie sind auch dran, haben eine Art Gesundheitsprogramm mit einheimischen Pflanzen, die sich selber lehren und Sachen machen. Es geht nicht in erster Linie mal um die Salbe oder um das, was es kennt, dass einfach jemand Zeit hat, mit einem Herrn zu höckeln und ihr Problem abzulassen.
So ließen sich andersgläubige Seelen öffnen für Christus. Bislang sei das Unterfangen in Ghana ohne Zwischenfälle verlaufen. Aber Daniel Gutmann weiß durchaus, dass hartnäckige Missionare sich wappnen müssen gegen aggressive Zurückweisung, nicht nur im islamischen Umfeld.
Gewisse Risiken sind da. Da haben wir schon thematisiert. Gerade Neuguinea, wo wir ja eben viele Leute haben, da hat's, offiziell haben wir einen Evakuierungsplan, dass man sagt, jetzt ist das Risiko Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und jedermann ist orientiert, was machen, wenn solche Risiken kommen. Aber wir hätten nie müssen evakuieren.
Gott sei Dank, sagt Missionsleiter Gutmann in seinem Büro in Herbligen, und das meint er wörtlich.
Toni Koller war bei den Missionaren. Es ist 6:55. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit drei Wünschen. Dem Wunsch nach Rache in der Ukraine, dem Wunsch nach Veränderung in Griechenland und dem Wunsch nach mehr Anstand im Internet. Eigentlich sollte dieser Sommer die Ukraine ins bestmögliche Licht setzen. Zusammen mit Polen ist das Land Gastgeberin der Fußball-EM. Doch derzeit hagelt es Kritik. Die EU hat das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf Eis gelegt. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck ein geplantes Treffen mit Präsident Janukowitsch abgesagt. Sogar Russland kritisiert die ukrainische Regierung. Der Grund für all das ist die Behandlung der prominentesten Gefangenen der Ukraine. Seit letzten August sitzt die ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko hinter Gittern. Seit 5 Tagen protestiert sie mit einem Hungerstreik gegen ihre Haftbedingungen. Sie sagt, sie sei misshandelt worden. Ich habe Thomas Urban, den Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Kiew, gefragt, wie glaubwürdig sind die Anschuldigungen von Timoschenko?
Julia Timoschenko weiß natürlich, dass sie im Zweifelsfall jederzeit von westeuropäischen Ärzten untersucht werden könnte. Deswegen denke ich, dass dies schon den Tatsachen entspricht. Denn wenn eine Untersuchung ein anderes Ergebnis ergeben würde, wäre das für sie ganz fatal.
Wieso riskiert Janukowitsch eigentlich, international völlig isoliert zu werden, wegen einer einzigen Gefangenen, die er zudem in den Wahlen besiegt hat?
Ich denke, seine Berater haben überhaupt nicht übersehen, was aus dieser Geschichte werden kann. Sie haben diesen ganzen Fall Timoschenko völlig unterschätzt und wissen im Moment gar nicht, wie sie dort herauskommen sollen. Es ist eine Art von politischer Ignoranz oder sogar politischer Dummheit, dass es so weit gekommen ist.
Viktor Janukowitsch und Julia Timoschenko sind seit Jahren politische Erzfeinde. Inwieweit ist denn die Behandlung von Julia Timoschenko jetzt in der Haft auch eine persönliche Rache von Janukowitsch?
Vieles spricht dafür, dass es diese persönliche Dimension gibt. Janukowitsch ist ja 2004 aus dem Amt des Regierungschefs gedrängt worden wegen angeblicher Wahlfälschung. Das heißt nicht angeblich, die hat es ja gegeben. Julia Timoschenko wurde daraufhin Regierungschefin und er als geschlagener und gedemütigter Regierungschef musste abtreten. Dies hat er ihr offenbar nicht verziehen. Hinzu kommt natürlich, dass sie jede Gelegenheit genutzt hat, auf seine Vergangenheit hinzuweisen. Er hatte ja in seinen jungen Jahren mehrere Strafverfahren wegen krimineller Übergriffe, wegen Raubüberfällen. Das hat sie ihm bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben, immer wieder von kriminellen Machenschaften auch gesprochen. Also sie ist auch nicht zimperlich mit ihm umgegangen und ich glaube, es gibt wirklich diese persönliche Dimension bei ihm.
Würde Janukowitsch dafür denn sogar in Kauf nehmen, dass die Fußball-EM in der Ukraine boykottiert wird?
Da würde er den letzten Rückhalt bei seinen Landsleuten verlieren. Das kann er sich überhaupt nicht erlauben aus innenpolitischen Gründen. Er wäre dann völlig isoliert. Daran sind natürlich auch nicht die Oligarchen interessiert, die hinter ihm stehen. Denn man verbindet ja mit der Fußball-Europameisterschaft auch das große Business. Ob das dann so eintreffen wird, ist eine andere Frage. Auch hat die UEFA ja immer betont, sie werde sich jedem politischen Druck widersetzen. Ich glaube nicht, dass sich die Frage überhaupt stellt. Die Europameisterschaft wird stattfinden. Es wird vielleicht Akzente geben von westeuropäischen Politikern, dass sie nicht dorthin fahren, dass sie noch einmal Janukowitsch auffordern, gegen die Rechtsbrüche vorzugehen. Aber die Europameisterschaft wird schon stattfinden.
Trotzdem, Janukowitsch, Sie haben es vorher angesprochen, braucht einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Wie könnte denn so ein Ausweg aussehen?
Es gibt im Moment nur 2 Möglichkeiten. Das eine, was er die ganze Zeit gemacht hat, auf Zeit spielen und hoffen, dass die Angelegenheit in Vergessenheit gerät, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Das andere, unter dem Etikett, es handele sich um eine humanitäre Geste, ihren Abflug in ein westeuropäisches Krankenhaus zur Behandlung zu ermöglichen. Im Zweifelsfall dann ihr die Rückkehr zu verbieten. Damit hätte er das Problem erstmal erledigt.
Präsident Janukowitsch ist ja nicht nur international isoliert, auch innenpolitisch ist er äußerst unbeliebt. Umfragen geben ihm gerade mal eine Zustimmung von ungefähr 13%. Ist er auch innenpolitisch wegen Timoschenko so unbeliebt?
Der Fall Timoschenko hat natürlich seine Gegner mobilisiert, die sich nun zusammengeschlossen haben. Mehrere Gruppierungen bilden jetzt einen Wahlblock. Wahrscheinlich wäre es ohne die Inhaftierung Julia Timoschenkos nicht dazu gekommen. So sind sie natürlich stärker. Aber die Hauptursache bei der Mehrheit der Bevölkerung dürfte eine große Teuerungswelle sein. Hinzu kommen eine Reihe von Korruptionsaffären in der von ihm ja gegründeten und geführten Partei der Regionen, die Kiewer Presse ausführlich beschreibt. Die Kiewer Presse ist ja nun noch längst nicht unter Kontrolle von Janukowitsch.
Der Economist, die britische Zeitschrift, schreibt, die Ukraine wandle sich zurzeit von einer halben Demokratie zu einer autoritären Kleptokratie. Sehen Sie das auch so dramatisch?
Dies ist wohl so, das Rad der Zeit wird zurückgedrängt. Niemand hätte erwartet, noch vor 2 Jahren, dass die bereits sehr erfolgreich begonnene Demokratisierung nicht nur angehalten, sondern noch einmal so weit zurückgedreht wird. Leider ist das so.
Thomas Urban, er ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Kiew. In 11 Tagen wählen die Griechen ein neues Parlament. Wer gewinnt, ist offen, aber alle Umfragen gehen davon aus, dass die beiden Regierungsparteien PASOK und Nea Demokratia abgestraft werden für den unpopulären Sparkurs der Regierung. Besonders betroffen von der Krise in Griechenland sind Studierende. Auf sie wartet nach dem Uni-Abschluss ein schlecht bezahlter Job oder die Arbeitslosigkeit. Rodotea Seralidou hat an der Athener Uni mit Studentinnen und Studenten über die Wahlen nächste Woche gesprochen.
Geschäftiges Treiben an der juristischen Fakultät der Universität Athen. Rund 30.000 junge Griechinnen und Griechen studieren hier Jura, Politik und Wirtschaftswissenschaften. Darunter auch Vangelio. Die 19-jährige Jurastudentin hat gerade eine längere Pause zwischen 2 Vorlesungen und nutzt die Zeit, um mit einer Kommilitonin zu plaudern. Von den kommenden Parlamentswahlen hat Vangelio ganz klare Erwartungen. Ich erwarte eine Umwälzung der Parteienlandschaft und eine neue Regierung, die es so bis jetzt noch nie gegeben hat. Wir sehen ja, dass der Sparkurs nichts gebracht hat. Diese Maßnahmen haben die Rezession nur noch vertieft, statt für Aufschwung zu sorgen. Vangelio ist der Meinung, dass stattdessen andere Maßnahmen nötig wären und guckt sich deshalb die Wahlprogramme der einzelnen Parteien mit besonderer Aufmerksamkeit an. Sie glaubt, dass diese Wahlen besonders kritisch für die Zukunft Griechenlands sein werden. Auch die ganz Enttäuschten sollten diesmal wählen gehen. Ich bin noch unentschlossen, aber tendiere eher zu einer linken Partei. Ich werde ideologische Gesichtspunkte berücksichtigen, aber auch die Vorschläge der einzelnen Parteien, wie wir aus der Krise kommen können und ob sie für oder gegen das Troika-Memorandum sind. Glaubt man den aktuellen Umfragen, wird die Stellung der Parteien zum sogenannten Troika-Memorandum, also zum harten von der Troika auferlegten Sparkurs, ausschlaggebend sein. Die Wahlen entwickeln sich somit zu Wahlen des Protestes gegen die bisherige Regierungspolitik. Das sieht auch Vangelios Kommilitonin Evangelia so. Auch sie sucht nach einer Alternative zu den 2 traditionell großen Parteien, PASOK und Nea Demokratia. Die Gefahr einer Unregierbarkeit Griechenlands, sollten es viele kleine Parteien ins Parlament schaffen, nimmt Evangelia in Kauf. Unter normalen Umständen wäre es schon wichtig, dass die erste Partei genügend Stimmen bekommt, um alleine regieren zu können. Doch so wie die Situation gerade ist, fragen wir uns, warum? Um weitere Sparmaßnahmen durchzuboxen? Um nochmal Gehälter und Renten zu kürzen? Wir müssen mit unserer Stimme zeigen, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind. Dabei haben die Griechinnen und Griechen diesmal die Qual der Wahl. 36 Parteien wollen am 6. Mai um die Gunst der Wähler kämpfen. So viele wie nie zuvor. Und auch unter den Parteien, die gegen den Sparkurs sind, gibt es große Unterschiede. Während die Radikalsten, zum Beispiel die Kommunistische Partei, den Austritt Griechenlands aus der EU fordern und keinerlei Sparmaßnahmen akzeptieren, wollen moderatere Parteien mit der Troika ein milderes Sparprogramm aushandeln. Letzteres findet auch der 31-jährige Stratis gut, ein schlanker Typ mit 3-Tage-Bart. Ein Nein zum bisherigen Sparkurs der Regierung heißt für ihn nicht automatisch auch Nein zu jeglichen Reformen. Wir müssen Reformen durchführen. Das steht außer Frage. Aber das bedarf einer Übergangszeit und viel Geduld. Wir können nicht erwarten, dass innerhalb kürzester Zeit der griechische Staat nach dem deutschen Vorbild funktioniert. Und die Reformen können auf keinen Fall erfolgreich sein, wenn sie gegen den Willen des Volkes durchgeführt werden, wie es die letzte Regierung gemacht hat. Das sieht auch sein Freund Yannis so, ein kräftiger junger Mann in Jogginghose. Doch welche Partei Griechenland in eine bessere Zukunft führen könnte, weiß er nicht. Überall mische die alte Garde der Politiker mit. Trotzdem will Yannis die Verantwortung nicht auf die Politik abschieben. Die Veränderung müsse zuallererst beim Einzelnen stattfinden. Damit sich was ändert, muss sich vor allem unsere Mentalität ändern. Die Mentalität der Politiker, aber auch die der Bürger. Wir sind alle schuld an dieser Situation. Wir müssen lernen, den Staat zu respektieren. Und wir müssen aufhören, auf Beziehungen zu setzen, um unsere Arbeit zu erledigen. Nur so kann sich was ändern.
Der Bericht von der Athener Uni von Rodotea Seralidou. Tausende Kommentare posten Leserinnen und Leser jeden Tag allein auf 20minuten.ch. Doch nicht alle diese Kommentare schaffen es ins Netz. Viele sind nämlich schlicht dumm oder noch schlimmer, diskriminierend. Bringen Online-Kommentare wirklich die stärkere Leserbindung, die sie versprechen? Oder bringen sie vor allem mehr Arbeit für knapp besetzte Redaktionen? Salvador Atasoy ist der Frage nachgegangen.
Auf den Newsportalen im Internet tobt eine wahre Meinungsschlacht. Ein gefundenes Fressen für Satiriker wie Victor Jacobo und Mike Müller.
Ich glaub's nicht, Leute, da, Blick online, geht jetzt zum Papst runter. Hä? Auf Steuergeldkosten geht jetzt zum Papst, zum Deutschen, wie heisst, zum Matzinger oder so.
Komm, schreib, lieber Kinder vergewaltigen, als endlich etwas gegen die Muslime machen.
Die Satire ist längst zur Realität geworden. In den Kommentarspalten wird gedroht, gepöbelt, beleidigt und diskriminiert. Dies stört nicht nur die Leser, sondern auch den Presserat, die höchste ethische Instanz im Pressewesen. In einer mehrseitigen Stellungnahme fordert er, dass Online-Medien ihre Leserkommentare bewirtschaften und filtern. Oder, präziser gesagt, dass Online-Kommentare von den Journalisten als Teil ihrer redaktionellen Berichterstattung aufgefasst und dementsprechend kontrolliert werden soll. Zudem müsse klar sein, wer hinter welchem Kommentar steckt, so wie dies bei Leserbriefen der Fall ist, sagt Thomas Künzi vom Schweizer Presserat.
Wir sind mehrheitlich ganz klar zum Schluss gelangt, dass es nicht genügt, nur die E-Mail-Adresse anzugeben, sondern dass die Personen sich mit ihrem eigenen Namen in der Regel hinstehen sollten und ihre Beiträge damit zeichnen.
Doch das ist einfacher gesagt als getan. Wer soll das kontrollieren und wie soll das gehen? Beispiel Blick Online, der größte Newsroom der Schweiz. Rund 1000 Kommentare kommen hier täglich zusammen, Tendenz zunehmend, je nach Diskussionsthema, sagt Gavalli, Chefredaktor von blick.ch.
Wir sagen 1000 bis 1500, wobei wir nicht annähernd die Hälfte freischalten.
Gut 50% der Kommentare sind also unbrauchbar und werden gelöscht. Da stellt sich die Frage, was bringen diese Kommentare überhaupt?
Wir stellen uns diese Frage auch immer wieder, weil wir können uns direkt ja nichts davon kaufen. Also weder Werbung, vielleicht den einen oder anderen mehr Klick, weil die Leute ja durchaus sich gegenseitig die Kommentare lesen, auch wieder kommentieren.
Vielmehr seien Kommentare eine Art Pulsmesser. Die Journalisten sehen, was die Leser denken, wissen, was polarisiert und interessiert. Um die Leser besser zu verstehen, schlüpfen bei Blick Online die Journalisten alle selbst in die Funktion des Kontrolleurs und das bedeutet eine Menge zusätzliche Arbeit. Um einen Überblick zu haben, ordnen die Blick-Journalisten den Nutzern der Online-Foren Farben zu. Grüne Nutzer sind gute Kommentatoren, rote Nutzer hingegen haben Regeln der Fairness und des Anstandes bereits verletzt und werden daher genauer kontrolliert. Das Farbensystem erleichtert zwar die Selektion, doch der Absender bleibt weiterhin anonym. Zwar müssen sich die Teilnehmer an Online-Foren oft anmelden, bei blick.ch etwa mit einer E-Mail-Adresse oder einem Facebook-Account, aber selbst Facebook schützt nicht vor schwarzen Schafen, wie Cavalli zugibt.
Wenn jemand über Facebook kommentiert, dann prüfen wir das nicht näher. Was wir machen, ist, dass wir darauf hinweisen, dass wir offensichtliche Fantasienamen nicht publizieren. Das heißt, wenn jemand sich Winnetou nennt oder Arnold Schwarzenegger, dann veröffentlichen wir das nicht.
Mit demselben Problem wie Blick Online kämpfen auch die anderen Schweizer Verlage, beispielsweise die Tamedia an der Zürcher Wertstrasse. Hier sitzt der Branchenprimus 20 Minuten online. Rund 7.000 bis 8.000 Kommentare kommen täglich rein, auch hier Tendenz steigend. Angesichts der schieren Menge hat Chefredaktor Hansi Voigt eine spezielle Funktion geschaffen, den Kommentarfreischalter.
Wir sind im Moment 1,5 fast Vollzeitstellen, die beschäftigen sich mit Kommentaren. Allerdings sind das eigentlich externe Mitarbeiter, Studenten.
Die Investition lohne sich, findet Voigt, weil Kommentatoren zusätzliche Klicks bringen und inhaltliche Anregungen. Die Freischaltquote der Kommentare liegt heute zudem wesentlich höher als zu Beginn, sagt Voigt, und verpasst den Kollegen bei Blick Online einen Seitenhieb.
Bei uns war die auch mal 50%. Ich würde mal schätzen, wir sind jetzt bei 80%, 90%. In der Tendenz steigt das. Und das hängt damit zusammen, dass die Leute wissen, wenn sie einfach Müll schreiben, werden sie nicht freigeschaltet. Also fangen sie an, sorgfältiger zu formulieren und versuchen, sich an die Regeln zu halten.
20 Minuten habe die Nutzer im Laufe der vergangenen Jahre zur Anständigkeit erzogen. Doch auch Voigt scheitert an den Vorgaben des Presserates. Denn die Identität seiner Kommentatoren kann auch 20 Minuten online nicht überprüfen. Das verhindert schon die schiere Menge von bis zu 8.000 Einträgen pro Tag. Einfacher hätte es da Urs Holderecker, derzeit noch Chefredaktor von NZZ Online.
An einem durchschnittlichen Tag sind es so ca. 200 bis 300. Sobald aber natürlich Reizthemen auftauchen, wie Wahlen, SVP beispielsweise, kann sich diese Zahl natürlich verdoppeln bis verdreifachen.
Dementsprechend klein ist der Personalaufwand.
In der Regel ist bei uns ein Redaktor, der die Kommentare in der Zeit von ca. 7 Uhr bis ungefähr 20 Uhr überprüft.
Neben Blick Online und 20 Minuten Online wirkt NZZ Online wie das Refugium der Anständigen. Die Ausfallquote der Kommentare liege heute bei nur 10-15%. Es sei ein gegenseitiger Lernprozess gewesen, sagt Holderecker. Die Nutzer hätten die formalen Vorgaben adaptiert.
Und wir haben auch festgestellt, dass sobald wir thematisch weggehen von Reizthemen wie beispielsweise Religion, Islam oder die SVP, dass wir da auch ein sehr gutes Niveau haben. Wir hatten einen Bericht über das CERN, über diesen Teilchenbeschleuniger, wo wir dann plötzlich festgestellt haben, das sind jetzt wirklich Wissenschaftler, Physiker, die eine Diskussion auf unserem Forum gestartet haben.
Die NZZ Online als Userforum und Hort der Debatte. Hier liege der Zusatznutzen für die Redaktion im grossen Know-how der Leser, welches das der eigenen Journalisten manchmal überrage, so Holderecker. Sachlicher Journalismus zieht offenbar sachlichere Kommentare an. Doch auch die Redaktoren von NZZ Online können die Identität ihrer User nicht überprüfen. Die grossen Schweizer Newsportale erfüllen also allesamt die Kriterien des Presserates nicht. Müssen sie auch nicht, denn der Presserat ist ein rein beratendes Gremium. Doch auch Rechtsexperten warnen vor handfesten juristischen Risiken, die Online-Kommentare mit sich bringen. Sie gehen davon aus, dass die Klagen zunehmen dürften, dann etwa, wenn sich jemand diskriminiert fühlt oder eine Meinung eben anonym oder im Namen eines anderen veröffentlicht wird. Denn für rechtswidrige Äußerungen ist die Online-Redaktion mitverantwortlich, genauso wie die Printredaktion bei gedruckten Leserbriefen. Die Arbeit für die Medienunternehmen dürfte daher künftig weiter wachsen. Denn Online-Portale werden ihre Qualitätskontrollen verstärken müssen, um sich, aber auch die Nutzer, rechtlich besser abzusichern.
Das war Medienredaktor Salvador Atasoy und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.